Christus, ihr Lieben, ich habe die Aufgabe erhalten, heute den Predigtteil zu beginnen und in das Thema hineinzuführen. Und im gewohnten Ablauf erwürdet ihr jetzt alle hier oben schon an der Leinwand vielleicht oder dann auch vorgelesen das Textwort erwarten. Keine Sorge, ich kenne das. Aber lasst euch einmal überraschen, es wird im Verlauf dieses Gottesdienstes an einer anderen Stelle dann offenbar werden. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte, einer Anekdote, die der ein oder andere vielleicht kennt, weil ich sie immer ganz gerne erzähle. Aber das macht nichts, man kann sie auch öfters hören. Sie spielt in einem kleinen Bergdorf, einem Bergtal, was so traumhaft schön ist, dass jeder von uns gerne da Urlaub machen möchte. Und in diesem malerischen Tal ist ein kleiner Bach, der sehr pittoresk da durchfließt. Und man hat den Eindruck, dass die Zeit stillsteht, wenn man dorthin kommt. So schön ist es da. Irgendwann einmal ändert sich die Wetterlage und es tritt etwas Unerwartetes ein, was bisher auch noch nie da gewesen ist. Und die Gebirgsbäche, die sonst so als Rinnsal in diesen kleinen Bach fließen, die werden zu reißenden Strömen und es tritt ein Krisenstab zusammen und sie kommen zu der Überzeugung, dass es sicherer ist und besser ist, wenn man das Dorf evakuiert, weil für die Sicherheit der Bewohner nicht garantiert werden kann, weil die Gefahr besteht, dass der Bach über die Ufer treten wird. Es geht alles sehr gesittet vor. Die Leute packen ihre Sachen, fahren, verlassen ihre Häuser. Wer nicht selber fahren kann, wird mit einem Bus abgeholt. Und Nachbarn bemerken, dass ein Mann sein Haus nicht verlassen möchte, dass er keine Anstalten macht, das Haus zu verlassen. Sie sprechen ihn an und fragen, ob er die Unwetterwarnungen nicht gehört hätte. Doch, sagt er, habe ich gehört. Ja, warum er denn dann nicht ein paar Sachen zusammenpacken würde für die Evakuierung? Nein, sagt er, er wird sein Haus nicht verlassen. Aber es besteht Lebensgefahr. Ja, sagt er, das mag ja sein. Aber er ist gläubiger Christ und er hat das Vertrauen, dass Gott ihn nicht zuschanden lassen werden wird. Alle Versuche, ihn zu überreden, helfen nicht, er bleibt. Nachdem das Dorf leer ist, fährt der Krisenstab noch einmal durch das Dorf und ihnen fällt auch dieser Mensch auf und sie sprechen ihn an, aber es geschieht genau das Gleiche, er weigert sich, sein Haus zu verlassen. Es kommt, wie es kommen muss, der Bach tritt tatsächlich über die Ufer und bald, und das Wasser steigt sehr schnell und bald ist die ganze erste Etage schon überflutet und die Feuerwehr fährt nochmal mit einem Schlauchboot durch die Stadt, um zu schauen, ob irgendwo noch jemand in Gefahr und in Not ist und sie treffen wieder auf diesen Mann und es geschieht das Gleiche. Er erklärt ihnen, dass er davon überzeugt wird, dass er nicht zu Schanden kommen wird. Er hat vollstes und tiefes Vertrauen in seinen Gott. Das Wasser steigt weiter und irgendwann sitzt der Mann auf dem Dach und es kommt der Hubschrauber. Ein Retter seilt sich ab, hat diesen Rettungskorb und der Mann weigert sich, dort in diesen Korb einzusteigen. Er hat vollstes Vertrauen, selbst auf dem Dach sitzend, das Wasser bis an die Hüfte, dass Gott ihn noch erretten wird. Das ist dem Lebensretter nicht möglich, den Mann festzuhalten. Es kommt eine Welle, er wird vom Dach gespült und nicht mehr gesehen. Er kommt in den Himmel. Er begegnet seinem Schöpfer. Und Gott fragt ihn, und wie geht's dir? Schlecht, sagt er. Und Gott sagt, erzähl mir mehr. Wer gestern bei dem Vortrag war, der weiß, warum jetzt hier gelacht wurde. Und der Mann sagt, nun, ich habe mein ganzes Vertrauen auf dich gesetzt. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Du hast mich verlassen. Und sagt Gott, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wieso habe ich dich verlassen? Ich habe den Krisenstab rechtzeitig wissen lassen, dass es eine Katastrophe geben wird. Ich habe deine Nachbarn aufmerksam gemacht, dass du noch da bist. Ich habe dir den Krisenstab vorbeigeschickt, dich nochmal zu ermahnen. Ich habe die Feuerwehr rausgeschickt und zum Schluss habe ich sogar noch einen Hubschrauber besorgt. Was beschwerst du dich? Gut, wenn wir diese Geschichte oder diese kleine Anekdote einmal betrachten, dann stellt sich die Frage, was ist da falsch gelaufen bei diesem Christen? Es war vermutlich so, dass er nur eine einzige Vorstellung hatte, wie Gott ihn aus dieser Situation heraus retten konnte, nämlich dadurch, dass das Wasser wieder zurückgeht und alles so wird, wie es vorher gewesen ist. Das war das Problem. Alles andere hat er nicht erkannt. Und wir sind alle Mitarbeiter in unseren Gemeinden, in der apostolischen Gemeinschaft, und wir sind sicherlich auch in schwerem Fahrwasser an der einen oder anderen Stelle, in der einen oder anderen Gemeinde. Und erlaubt es mir mal jetzt ganz zu Beginn, das mal ganz offen anzusprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen in der ersten Etage oder sitzen vielleicht schon auf dem Dach und warten, dass das Wasser zurückgeht. Ich möchte es überhaupt nicht in Frage stellen, dass es Gott möglich ist, das Wasser so schnell zu verschwinden zu lassen, wie es gekommen ist. Selbstverständlich. Ich habe vollstes Vertrauen dort hinein. Aber die Frage, die sie stellt und die sie uns vielleicht heute Morgen einmal bewegen sollte, ist die, was ist unsere Aufgabe als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden unseres Herrn Jesus Christus? Und wenn wir einmal dieses Bild von gestern betrachten, diesen Lebenszyklus einer Gemeinde, dann haben wir gesehen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, das Bestehende zu verwalten, sondern es ist unsere Aufgabe, Neues zu schaffen. Wir hatten eine Jahreslosung, die siehe, ich will ein Neues schaffen. Das war die erste Jahreslosung, die vertont wurde. Das haben wir in vielen Gemeinden kräftig gesungen. Wenn wir uns diese kleine Kurve einmal anschauen, diese Parabel, die wir gestern gesehen haben, vom Gemeinde, die Gemeinde lebt, dann haben wir ja gesehen, es kommt dieser Wachstumsbereich und dann hat die Gemeinde ihre Blüte, ihren Höhepunkt. Und dann kommt der Bereich, wo dieses alles bewahrt und verwaltet wird und dann irgendwo ist es nicht mehr zu halten. Dann bröckelt es ab. Das wäre ja an sich genommen erstmal ein sehr trauriges Bild. Dann könnte man ja sagen, es ist egal, wie gut eine Gemeinde ist, wie toll es ist, irgendwann ist der Zenit überschritten und es geht bergab. Wäre auch in diesem Bild dort nicht dieser Pfeil, der zum Schluss kam, dieser dicke rote Pfeil, an dem Erneuerung stand. Das heißt, wenn der Höhepunkt erreicht ist, dann muss etwas geschehen. Erneuerung. Das ist für uns natürlich erstmal schwer akzeptierbar. Es hat ein anderer das mal so beschrieben, in einer anderen Darstellung heißt es, wir Christen müssen dann, wenn es uns am besten geht, unsere Komfortzone verlassen, um einen Schritt weiterzugehen, um die nächste Stufe zu schaffen, neu zu gestalten, um nach vorne zu kommen. Vertrau den neuen Wegen. Wer von uns, ich weiß nicht, vom Alter her, einige sind vielleicht dabei, die Computerspiele machen. Und bei diesen Spielen ist es ja so, da strengt man sich an und arbeitet, um das Ziel so eines Levels zu erreichen. Und wenn man es erreicht hat, wenn man richtig mit viel Einsatz es erreicht hat, ja, was passiert dann? Schwupps, dann kommt das nächste Level und man fängt bei Null wieder an. Man fängt ganz neu wieder an. Und da ist es für uns völlig selbstverständlich, dass wir all unsere Energie daran setzen, auch dieses Level wieder zu schaffen, um bumm, schwupps, im nächsten Level wieder bei Null anzufangen. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir bauen ja auf dem auf, was wir im vorherigen Level geschafft haben. Und das mag hinken, also nimmt es mir nicht übel. Alle Beispiele sind nicht so genau treffend. Aber letztendlich ist Gemeindeleben eine ständige periodische Erneuerung. Und wir fangen an, auf dem aufzubauen. Wir haben uns gestern gehört, was bedeutet Erneuerung. Erneuerung bedeutet in erster Linie, dass man sich anschaut, welche essentiell notwendigen Werte sind in der Gemeinde gewachsen und sind entstanden, auf denen aufgebaut wird und Gemeinde weiterentwickelt wird. Erneuerung hat ja das Wunderbare in sich, dass nichts neu anfängt, sondern dass etwas Vorhandenes genutzt wird, um den nächsten Schritt zu tun. Und ich glaube, dass wir in unserer apostolischen Gemeinschaft durchaus schon an dem Zeitpunkt sind, dass die ein oder andere, in der ein oder anderen Gemeinde genau jetzt dieser Schritt notwendig ist, diese Erneuerung. Und wenn wir diesen roten Pfeil noch einmal sehen, gestern, tut mir leid, wer nicht dabei war, es war eben halt so eine Kurve, wo an einer bestimmten Stelle, wo die Erneuerung kam, dann war so ein Pfeil zu einer Phase im Gemeindeleben, im Gemeindewachstum, wo etwas beginnt, wo Kräfte freigesetzt werden. Und da zeigte dieser rote Pfeil auf einen Kasten und da stand drin Träume. Gut, ich würde persönlich würde da, wenn ich dies geschrieben hätte, hätte da Visionen hineingeschrieben. Das heißt, wenn wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Gemeinde etwas verändern, wenn wir etwas bewegen wollen, wenn wir etwas verwalten wollen, was schon da ist, das können wir ohne Visionen. Wir sehen ja alles, was da ist. Aber wenn wir Gemeinde führen, weiterführen wollen, auf dem Weg, den Gott uns weist, dann brauchen wir eine Vision, was Gott möchte. Und das ist nichts Abgehobenes. Visionen haben ja manchmal, wenn man davon redet, so den Touch, ach, da ist einer, der spinnt rum, das ist so ein Spinnerter. Der hat Visionen. Soll mal lieber hier gucken, was da ist. Nein, Visionen sind etwas ganz, ganz Entscheidendes in der Mitarbeit für unseren Herrn und Meister Jesus Christus. Und es ist etwas, was nicht von uns kommt, sondern was uns Gott aus seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit heraus schenkt. Es ist nicht etwas, was ich mir vorstelle, was ich gerne hätte. Es ist etwas, was Gott in mir lebendig macht, was mir Kraft gibt, was mir Mut gibt, was mir Hoffnung gibt. Hätte der Mann auf dem Dach Visionen gehabt von einem neuen Haus, einem neuen Tal oder dem Wiederaufbau seines Tals, dann wäre er sofort unten schon rausgelaufen, hätte gar nicht erwarten können, dorthin zu kommen. Ich möchte diesen ersten Teil auch damit schließen, ein ganz kleines Bild aufzuzeigen. Es hat mal jemand die Frage versucht zu erklären, wie kommt eigentlich die Liebe Gottes in das Herz der Menschen? Nun, es beginnt damit, dass als erstes Gott handelt. Gott wählt sich Menschen zu seinen Mitarbeitern aus. Wir können das in der Heiligen Schrift lesen, bei Mose, bei den Jüngern, wie dieser Prozess läuft. Er geht zu einem Menschen und sagt, du sollst mein Reich bauen. Wir sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Herrn. Das heißt, wir sind das. Gott ist zu uns gekommen. Das ist unabhängig, ob wir ordiniert sind oder nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Gott ist zu uns gekommen und hat gesagt, du sollst mein Reich bauen. Ich brauche dich in meinem zum Aufbau meines Reiches. Und dann kommt der zweite Schritt und das ist ein entscheidender Schritt. Und eventuell müssen wir in unserer Nachfolge nochmal dahin zurückgehen. Dieser Schritt, der nächste Schritt, der kommt, das ist der Schritt, den wir tun. Und das ist, Ja zu sagen, anzuerkennen, dass es Gott ist, der mich möchte, dass ich seinen, dass ich in seinem Dienst tätig werde. Das ist etwas, was ich denke, dass, was für uns Menschen sehr, sehr schwierig ist. Der Große, der Schöpfer, der Allmächtige, der will, dass ich für ihn tätig werde. Ich, der ich doch so wenig bewegen kann. Es ist leichter für uns zu sagen, die apostolische Gemeinschaft kommt und ich möchte, dass ich hier etwas organisiere in meiner Gemeinde. Das geht relativ einfach. Wenn ich sage, gut, ich habe die Zeit dazu, ich denke, dass ich das ganz gut kann und ich mag auch die Menschen, die da sind. Aber das ist nicht das Entscheidende. Dann werde ich aus diesem Punkt, dass ich etwas Vorhandenes verwalte, nicht herauskommen. Das Entscheidende ist anzuerkennen, Gott möchte, dass ich sein Werk baue. Und wenn ich dazu Ja sage, wenn ich noch gar nicht weiß, wie das funktioniert, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann, wir werden es uns nie vorstellen können mit unserem menschlichen Verstand. Aber wenn ich von meinem Herzen heraus Ja sage, dann wird etwas geschehen. Ich werde alles daran setzen, das kann ich gar nicht aufhalten, dass ich meinen Auftraggeber kennenlerne, dass ich ihn näher kennenlerne. Wir haben das gestern gehört, einatmen und ausatmen, etwas ganz Natürliches, hatte der Dr. Schindler es gestern dargestellt. Ich werde mit meinem Gott vertraut werden und ich werde auf einmal erkennen, wie groß er ist, wie barmherzig er ist, was er mir aus seiner Liebe alles heraus schenkt, welche Gaben er bereithält, welche Wege er auf einmal öffnet, an die ich nie gedacht hätte. Und ihr wisst schon, was dann entsteht. Dann entsteht eine Vision. Dann entsteht auf einmal ein Bild von dem, wie es sein wird. Wir haben die Jahreslosung hier oben. Da steht, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Da ist kein Futur drin. Da steht nicht drin, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige sollen wir suchen, irgendwann einmal in der Ewigkeit. Nein, jetzt und hier. Wie können wir etwas suchen, wenn wir keine Vorstellung davon haben, wenn wir keine Vision davon haben, wenn wir gar nicht wissen, was wir suchen? Genauso ist es bei der Gemeindearbeit. Wie können wir Gemeinde bauen? Bleiben wir ganz konkret in unserem apostolischen Brief, wenn wir gar nicht wissen, was wir bauen wollen, was wir suchen, wo es hingehen soll, was Gott lebendig machen möchte. Und das ist etwas, was er uns schenkt. Was er uns schenkt, weil er in uns, nennen wir es Träume, nennen wir es Visionen, wach werden lässt. Und dann dürfen wir staunen, was geschieht, wenn wir uns darauf einlassen. Wir werden, um das abzuschließen, wir werden, wenn wir diese Visionen haben, dann daraus, das haben wir gestern auch gesehen, das war sehr schön, dass das in diesem Bild auch vorkommt. Wir werden dann daraus Strategien ableiten. Das wird unser Gemeindeleben und unsere Gemeinden prägen und das ist das, was Menschen vorfinden, wenn sie auf uns stoßen. Das ist die Möglichkeit, das ist der Bereich, in dem die Liebe Gottes Menschen erreichen kann. Und Gott ist hierbei unendlich gnädig und barmherzig. Er geht weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Unsere Visionen werden überhaupt nicht ausreichen, um das zu beschreiben, was Gott für uns bereithält. Es gibt ein Lied von Pro Christ, da heißt es, dass du das Beste für uns noch bereithältst. Ist egal, wo wir stehen, egal, ob wir gerade ganz tief am Boden sind, egal, ob wir am Zenit sind, es geht immer weiter. Das Beste haben wir immer noch nicht, das hält Gott immer noch für uns bereit. Weil er großartig und barmherzig ist. Und der Apostel Detlef hat mir noch eine kleine Geschichte gegeben, die so ein bisschen deutlich macht, wie unvorstellbar die Wege unseres Herrn sind. Selbst wenn wir keine Vorstellung davon haben, wie es sein kann. Und damit möchte ich dann schließen. Ein Kriegsgefangener, der 1948 aus der Gefangenschaft zurückkehrte, hatte 1958 gesagt, wie anders wäre mein Empfinden und mein Mut damals in Sibirien gewesen, wenn ich gewusst hätte, was nun heute auf dem Bildschirm meines Daseins ist und was nicht. Nicht Stacheldraht, Wachposten, primitive Baracke, Hunger, sondern meine Familie, meine schöne Wohnung, meine erfüllende Arbeit, mein gutes Auskommen. können uns manchmal nicht vorstellen, was Gott für uns bereithält. Ich wünsche uns, dass wir vertrauen, auch im Jahr 2013, dass es nicht wankt in diesen großartigen und barmherzigen Gott. Amen.